Auch ich möchte alle grüßen und Grüße aus der evangelischen Freikirche Dülm weitergeben. Waldemar ist ja ein oft besuchter Gast und Prediger bei uns und ich freue mich, heute bei euch zu sein. So wie Waldemar uns dient, möchte ich auch heute euch dienen. Und zwar möchte ich heute über, ich denke mal, eine bekannte Bibelpassage predigen, die mich, meine Familie und meine Gemeinde über die Jahre getragen hat. In meinem Dienst als Pastor habe ich oft Situationen erlebt, die für mich ziemlich aussichtslos schienen, wo ich dachte, es gibt wirklich keinen Ausweg mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun kann. Und diese Bibelstelle hat mir sozusagen die Augen geöffnet und mir gezeigt, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Aber bevor wir zu dieser Bibelstelle kommen, möchte ich euch hier ein Bild vorstellen. Dieses Bild wurde von dem Maler Friedrich Moritz August Retsch gezeichnet, 1799. Und dieses Bild ist unter dem Namen Schachmatt bekannt geworden oder die Schachspieler. Das Gemälde zeigt hier zwei Schachspieler. Einmal links Satan und einmal rechts einen Mann. Und in der Mitte sehen wir einen Engel. Hier spielt Satan mit dem Mann um seine Seele. Und das Traurige dabei ist, dass der Engel ziemlich betrübt schaut. Der Grund dafür ist, dass der Spieler rechts Schachmatt gesetzt wurde. Schachmatt ist ein Fachbegriff, wo der König keinen Zug mehr hat. Also das heißt, der Spieler wird das Spiel verlieren. Er hat keinen weiteren Zug mehr. Und dieser Mann ist sehr verzweifelt. Doch Satan ist hier überheblich, hier sieht man es nicht auf dem Bild, aber er schaut nicht mal auf seinen Gegenspieler oder nicht mal auf das Brett. Er ist überzeugt, ich habe gewonnen. Und ich möchte zunächst mit dieser Eingangsfrage starten. Befindest du dich manchmal in so einer aussichtslosen Situation? Und wir haben heute schon gehört, nicht immer leiden wir um des Evangeliums willen hier in Deutschland. Zumindest nicht körperlich. Wir müssen hier nicht ins Gefängnis. Aber einige von uns kennen sicherlich jemanden, Vorfahren, vielleicht Opa, Oma oder vielleicht in der Verwandtschaft, die um des Evangeliums willen gelitten haben. Und so auch ich habe ich Verwandte, die um des Evangeliums willen gelitten haben. Aber ich möchte das nicht nur um des Evangeliumswillen hier anwenden, sondern wie geht es uns, wenn wir uns in einer Lage befinden, zum Beispiel als Leiter einer Gemeinde und man merkt, dass Satan uns in die Enge treibt und wir scheinbar im Gefängnis sitzen und gar nicht mehr wissen, wie wir aus dieser Situation herauskommen. Oder eine Mutter, die am Ende ihrer Kräfte ist, die viele Kinder hat, alleine ist, vielleicht alleinerziehend und jeden Tag weint und nicht weiß, wie sie herauskommen soll. Wie ist es auf der Arbeit? Menschen, die dich auslachen in der Schule oder gemobbt wirst, weil du an einen lebendigen Gott glaubst. Und zugegeben, es geht nicht immer um Leben und Tod, aber wir befinden uns oft in dunklen, aussichtslosen Situationen. Und ich bin überzeugt, je mehr du Jesus folgst, desto mehr wirst du solchen Situationen ausgesetzt. In unserer Gesellschaft, auf unserer Arbeit und vielleicht sogar in der Gemeinde. Was ist, wenn du dich in einer aussichtslosen Situation findest, wo deine Ehe vielleicht in die Brüche geht? Heute kein seltener Fall, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in den Gemeinden, wo man nicht mehr weiß, was man tun soll. Und ja, vielleicht würde der ein oder andere sagen, was ich tue, ist beten. Was ich tue, ist mich auf Gott verlassen. Aber ist es wirklich so? Hand aufs Herz. Oft ist es so, dass wir Gott zur Seite rücken und vielleicht ein Gebet sprechen, aber unser Vertrauen nicht wirklich auf Gott setzen. Ich möchte nicht für dich sprechen, ich möchte für mich sprechen. Ich weiß, dass ich oft versuche, aus meiner eigenen Kraft eine Lösung zu finden und das Leid zu beseitigen, weil das Leid manchmal lauter spricht als Gottes Stimme zu uns. Und manchmal würden wir am liebsten hinschmeißen und aufgeben. Aber ich möchte euch hiermit zwei Männer vorstellen, die uns ein Vorbild sind. Und Gott gibt uns in der Bibel immer wieder Vorbilder, die uns zeigen, wie man leben soll. Und zwar rede ich von Paulus und Silas. Schlagt mit mir, einmal wer seine Bibel mit hat, Apostelgeschichte 16 auf, die Verse 23 und 24 zunächst. Um den Hintergrund zu verstehen, Paulus und Silas sind auf Mission und sie gehen zum Gebet und sie werden von einer Frau verfolgt. Und diese Frau ist besessen von einem Wahrsagegeist und sie schreit ihnen hinterher. Und Paulus treibt diesen Dämon aus. Etwas Positives für uns. Aber ihr Herr hat dadurch Schaden erlitten. Sein Geschäft wird nicht mehr so weiterlaufen, weil die Frau ihm nicht mehr dienen kann mit dem Wahrsagegeist. Diese Frau hat diesem Mann sehr viel Geld eingebracht, aber nun steht er da ohne seine Hilfskraft. Und so bringen sie Paulus und Silas vor die zuständigen Leute und diese zuständigen Leute wissen, hier sind zwei Leute, die das Evangelium verkündigen, viele haben es gehört und diese Leute müssen eingesperrt werden, weil ihre Gottheit, ihre Bräuche und alles, wofür sie stehen, in Gefahr stehen. Und wir wissen, dass auch Satan dort nicht schläft und dass er sein Werk tut. Und was tun sie dann? Sie werden verklagt. Nicht zu Recht, muss man sagen. Und dort steht in den Versen 23 bis 24, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Zwei Männer, die unschuldig sind. Was haben sie getan? Sie haben doch keinem Leid angetan. Sie haben keinem weh getan. Aber hier wirft man diese zwei Männer in einen Sicherheitstrakt. In das innere Gefängnis. Nicht wie die anderen Gefangenen. Nein, man hat sie in einen Sicherheitstrakt gesteckt. In einen Stock gesteckt, wo es schmerzhaft, die Gelenke blutend, wo sie nichts mehr tun konnten. Und dann sagten sie dem Kerkermeister, er soll sie sicher verwahren. Und es war so, dass wenn du ein Kerkermeister warst, musstest du mit dem Leben bezahlen, falls diese Menschen fliehen würden. Also das heißt, du hattest so eine riesige Aufgabe, diese Menschen so zu verwahren und bewachen, dass sie nicht entkommen. Sollte es doch passieren, dass sie entkommen, dann musstest du mit dem Tod rechnen. Und nicht nur du, sondern deine ganze Familie würde ihre ganze Ehre zu dieser Zeit verlieren. Als ich diese Stelle das erste Mal gelesen habe, als ich gerade Christ geworden bin und nur diese zwei Verse gelesen habe, dachte ich mir, da bin ich stehen geblieben. Ich habe erst gar nicht weitergelesen. Wie würde ich in dieser Situation handeln? Es ist dunkel, gut, sie waren jetzt zu zweit, aber was tun? Mir sind die Hände gebunden, mir sind die Füße gebunden. Wir sind alleine und wir haben keine Hoffnung auf Freilassung. Wir werden wahrscheinlich den Rest unseres Lebens in dieser Zelle verbringen. Wisst ihr, ich kann mich auch sehr gut an eine ähnliche Begebenheit erinnern, als ich mit einem anderen Pastor, als wir in Gefängnis evangelisiert haben. Dort waren so viele Häftlinge, die keine Aussicht auf Freilassung hatten. Sie waren schon 10 Jahre dort und wussten, sie müssen 10 Jahre sitzen. Und sagten, ein Tag ist so, als würdest du 10 Jahre sitzen. Es ist so schlimm, dass du, gut, hier in Deutschland ist es nochmal anders als in anderen Ländern, du hast mehr Freiheiten, aber trotzdem ist es so, dass du eingesperrt wirst. Und dass du musst dich natürlich nach Autoritäten richten, du kannst dich tun, was du möchtest. Und so hatten wir aber einen jungen Mann, der anders war als die anderen. Und dieser Mann ist in der Zeit gläubig geworden. Und das Schöne ist, dass dieser Mann sich ähnlich in dieser Situation befunden hat. Er hat uns erzählt, er hat sich wie Paulus und Silas befunden. Er ist zwar in dem Stock, aber er tat das, was wir gleich auch lesen werden. Und zwar, wie es weiter heißt, was Paulus und Silas hier taten. Die Bibel berichtet uns hier, dass sie erst um Mitternacht anfingen zu beten und zu loben. Ich weiß nicht, was sie vorher gemacht haben. Ich bin mir sicher, sie haben gebetet und wahrscheinlich sich ausgetauscht über Gott. Paulus war sowieso ein Mann Gottes, der immer wieder von Gott gestärkt wurde, zu Gott immer den Kontakt gesucht hat, eine Beziehung zu Gott gesucht hat, ein Apostel. Aber vergessen wir nicht, dass Paulus auch ein Mensch war, so wie wir. Und wir denken manchmal, dass es auch für Jesus ganz einfach war, der Versuchung zu widerstehen. Nein, es heißt, dass Jesus genauso versucht wurde, wie wir Menschen auch. Und so eben wurde Paulus versucht. Der einzige Unterschied bei Jesus war, dass Jesus niemals gesündigt hat. Und hier steht weiter ab Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren, und nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden ist. Bis hierhin. Ist das nicht eine wundervolle Wendung? Hier sitzt jemand in einer aussichtslosen Situation. Und oft ist es so, dass wir, wenn wir in so einer Situation sind, nur fordernd sind und sagen, Gott, habe ich das verdient? Gott, hilf mir hier raus. Gott, tu dies und das. Aber hier zeigen uns Paulus und Silas etwas ganz anderes. Und das ist das, was mich ziemlich oft, wenn ich diese Stelle lese, immer wieder überführt und mir einen neuen Weg zeigt. Paulus und Silas, sie fordern nicht etwas von Gott. Sie sagen nicht, warum hast du uns hier ins Gefängnis gesteckt? Warum sind wir hier? Oder sie haben nicht gesagt, Gott, löse unsere Fesseln und lass uns hier raus. Vielleicht haben sie das getan vorher. Aber was sie taten, war etwas, was viel größer war. Sie lobten Gott mit Gesang. Und wenn wir Gott in einer schwierigen Situation loben und preisen, was passiert dann? Wir lenken von uns ab und richten unseren Fokus und Blick auf Gott. Wir hatten vor kurzem eine Situation bei uns in der Gemeinde. Einzelheiten möchte ich nicht erzählen, aber es sind immer wieder Situationen, wo wir nicht wissen, wie geht es weiter. Wir haben hier eine Situation, die wir als Menschen nicht lösen können und fragen uns, wie können wir durch diese Situation gehen? Und manchmal liegt die Lösung näher, als wir denken. Oft versuchen wir Pläne, und das war auch in unserem Fall, Pläne zu machen, irgendwelche Lösungen herauszufinden, Gedanken auszutauschen, was natürlich auch richtig ist. Dafür setzt Gott älteste Leiter ein, damit sie zusammen kommunizieren, damit sie leiten, führen, Vorbilder sind. Aber was man nicht vergessen darf, dass Gott über allem steht. Wir haben gesagt, wir haben jetzt so oft gebetet, lasst uns doch einfach Gott Lob und Ehre geben. Und ob man es glaubt oder nicht, Gott hat eingegriffen, und zwar einen Tag später. Und Gott hat eine Situation, die für uns aussichtslos schien. Er hat uns eine Aussicht nicht nur gegeben, sondern er hat die Lösung selbst hervorgebracht. Das heißt, wir mussten nicht mal etwas tun. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns aus einer Situation hilft, wenn wir ihm die Ehre geben. Und ich möchte mit euch drei Beobachtungen hier durchführen, was hier bei Paulus und Silas passiert ist. Zunächst hatten sie Einfluss auf die Umgebung. Sie sangen so laut wahrscheinlich, und vielleicht waren es auch Psalmen, es war üblich in der jüdischen Tradition, dass man in einer Gefahr oder in einer Notsituation bestimmte Psalmen sang. Und da Paulus natürlich ein Jude ist und diese Psalmen auch auswendig kannte, kann es sein, dass er diese Psalmen gesungen hat. Also eine große Ermutigung für Leute, die Psalmen auswendig kennen. Wir haben bei uns eine Frau, die bei der eine Krankheit diagnostiziert wurde, und sie sagte, ich bin am Ende und ich weiß gar nicht weiter. Leute trösten mich und natürlich auch die Familie, aber das Einzige, was ihr wirklich Trost gegeben hat, ist ein Psalm, den sie auswendig gelernt hat. Und immer wenn sie in dieser Situation steckt und niedergeschlagen ist, dann singt sie diesen Psalm. Und es ist wunderbar, dass Gott in dieser Situation übernatürliche Kraft schenkt. Hier hören die Mitgefangenen Paulus und Silas zu. Natürlich, was sollten sie sonst tun? Es ist langweilig in diesem Gefängnis. Und hier sind zwei Männer, die auf einmal anfangen zu singen. Jeder wird sich wahrscheinlich in seiner Zelle beklagen und sagen, was mache ich hier? Oder weinen und heulen. Aber Paulus und Silas singen und alle hören zu. Es ist eine Lobpreisnacht, wie man sagt. Eine Nacht, wo Gott gepriesen wird. Ich habe damals in meinem Studium einen jungen Mann kennengelernt. Von diesem kann man wirklich lernen. Dieser Mann hat bei Porsche gearbeitet oder arbeitet heute noch bei Porsche und hat einen sehr guten Posten bei Porsche. Aber er sagte, weißt du, ich kann mich mit meinen Taten, mit meinen Fähigkeiten eigentlich gar nicht mit den anderen vergleichen. Ich weiß nicht warum, aber Gott gibt mir irgendwie das Gelingen und das Ansehen der Personen. Und immer wieder haben wir irgendein Treffen bei den anderen Menschen oder sagen wir anderen Firmen, mit denen wir kommunizieren möchten. Und dann sitzen alle anderen Teamleiter bei ihm im Auto, mal bei den anderen im Auto. Und er sagt, immer wenn ich bei den anderen im Auto bin, schalten sie das Radio ein und dann läuft irgendeine Musik und ich bin gefangen. Und er sagte sich, warum kann ich nicht zu meinem Gott stehen? Und sagte, und immer wenn ich dann fahre und sie in meinem Auto sind, dann mache ich Lobpreismusik an. Da mache ich Musik an, wo Gott gelobt wird und gepriesen wird. Manche wollen es nicht hören, aber er sagte, ob du glaubst oder nicht, sie sind gefangen und sie müssen es hören. Und er sagte, und das Schönste ist, er steht so dermaßen zu seinem Glauben, dass sie fragen, aha, er singt das und das, kannst du mir das und das erklären? Und sagt er, natürlich kann ich das. Und so kommt man dann ins Gespräch. Und mittlerweile hat er so viele Arbeitskollegen, die zu ihm in die Gemeinde kommen, und er hat eine große Bibelstunde aufgebaut. Zunächst, sagt er, waren wir 10 Personen, heute sind es 60 und steigend. Ihr merkt, dass diese Leute, und das möchte ich jetzt auf Paulus und Silas beziehen, die Gefangenen hören ihnen zu. Und ich glaube, auch wir können in unserer Umgebung, egal wo wir sind, zu unserem Glauben stehen. Das ist der erste Punkt. Wir können in einer Situation, wo wir manchmal alleine stehen, Einfluss auf unsere Umgebung haben. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Olympischen Spiele sich angeschaut haben. Ich habe es jetzt nicht angeschaut, aber ich habe gesehen, was dort passiert ist. Zuerst hat man eine Eröffnung gehabt, wo, sagen wir mal, alles, was zu Gott steht, wurde in den Dreck gezogen. Man hat auch sich über das Abendmahl lustig gemacht, über Gott lustig gemacht. Dann hat man anscheinend aus der Offenbarung ein paar Sachen herausgenommen und Reiter sozusagen präsentiert. Es war eine Öffnung, ganz anders als in den vergangenen Jahren. So haben die Olympischen Spiele angefangen. Aber beendet wurden die Spiele mit Leuten, die sich zu Jesus bekannt haben, die einen Zettel hingeschrieben haben, ich gehöre zu Jesus, Zeichen gegeben haben, Jesus hat mein Herz errettet und so weiter. Und das Tolle ist, dass wir, egal ob du dich in der Schule befindest, egal ob du dich auf der Arbeit befindest, Wir dürfen uns für unseren Glauben nicht schämen, auch wenn wir manchmal isoliert, so wie Paulus und Silas sind. Und du kannst dir sicher sein, dass Gott dort eingreifen wird. Der zweite Punkt ist das übernatürliche Eingreifen. Der arme Anführer hat wahrscheinlich hier geschlafen und dachte, er träumt. Nein, es war vielmehr ein Albtraum. Alle Zellen sind aufgegangen, die Gefangenen waren auf einmal frei. Und vor Angst wollte er Selbstmord begehen, weil die Strafe, die auf ihn gewartet hat, war wahrscheinlich härter als der Selbstmord hier in diesem Falle. Doch Paulus sagte ihm, halt, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Und er konnte es gar nicht glauben, dass die Gefangenen da geblieben sind. Sie sind nicht abgehauen. Sie hätten fliehen können, aber sie sind da geblieben. Und hier sieht man, dass Gott eingreifen kann in einer Situation, die für uns aussichtslos scheint. Und ich möchte zugeben, es ist nicht immer so, dass wir uns in einer Situation befinden und uns wünschen, aus einer Situation zu fliehen und Gott loben und Gott uns herausholt. Wenn wir uns an Johannes den Täufer erinnern, Matthäus 11, steckt auch in einem Kerker drin und für ihn wird es keine Entlassung aus dem Gefängnis geben. Es geht so aus, dass am Ende Johannes der Täufer sogar geköpft wird. Aber er ist in einer Situation, in der er nicht herauskommt und sich fragt, was tue ich da? Und dann kommen ihm Zweifel. Und er schickt seine Boten und lässt fragen, fragt Jesus, ist er derjenige, der kommen soll? Und Johannes bekommt nur eine Botschaft, eine Verheißung aus Jesaja. Und er weiß, dass Jesus der Messias ist. Und er weiß auch selber, dass er ein Vorbote ist. Und das ist das, was ihn sehr erbaut und ermuntert. Er weiß, dass das, was er für den Herrn getan hat, nicht vergeblich war. Und so möchte ich dich auch erinnern, vielleicht steckst du gerade in einem Dienst, in dem du manchmal müde wirst und manchmal auch aufgeben möchtest und vielleicht manchmal verzweifelt bist und an deine Grenzen kommst. Denke daran, dass du es nicht für dich machst, sondern denke daran, dass du es für Gott machst. Und je mehr du das mit Freude tust, desto mehr wirst du Freude erfahren. Und je mehr du Gott lobst für das, was er dir an Verantwortung gegeben hat, desto mehr wird Gott dir diese Freude geben und dich aus dieser Situation herausholen. Wer jetzt schon dachte, dass dieses Bild jetzt schon alles gesagt hat, der irrt sich. Lange Zeit hat man gedacht, dies ist eine aussichtslose Situation und dieser Mann musste seine Seele abgeben. Aber es gab eine Kopie bei einem Mann, einem wohlhabenden Mann, der hatte eine Kopie des Gemäldes an seiner Wand hängen. Und ein Schachmeister, Paul Murphy, ging an diesem Bild seinem Freund vorbei und blieb stehen und schaute sich das Bild längere Zeit an. Und der Gastgeber sagte, Herr Murphy, kommen Sie weiter, bleiben Sie nicht an dem Bild stehen. Aber dieser Mann sagte, ich glaube, ich kann das Spiel des jungen Mannes übernehmen und sogar gewinnen. Unmöglich, sagte der Gastgeber, nicht einmal Sie, Mr. Murphy, können dieses Spiel noch gewinnen. Ich kann. Der König hat noch einen weiteren Zug, sagte Murphy. Und dann breitete man ihm ein Brett aus, stellte die Figuren alle so hin und zu dem Entsetzen des Gastgebers wurde Satan der Sieg entrissen und vielmehr dieser Mann hat Satan schachmatt gesetzt. Das heißt, diese Situation, die so ausweglos schien, war gar nicht so ausweglos, wie wir denken, sondern der König hatte noch einen Schritt und mit diesem einen Zug hat er sogar den anderen König schachmatt gesetzt. Ist es nicht wunderbar, dass wir das auch auf unseren König beziehen können? Aber wie oft tun wir das und machen wir das? Ich möchte euch noch mal von ein Erlebnis erzählen von einem Ehepaar, das sehr große Eheprobleme hatte und es gab kaum Rettung. Man ist davon ausgegangen, diese Ehe wird zu Ende gehen. Und es waren wirklich die Grenze der Grenzen. Und ihr wisst selber, dass man in solch einer Lage, wenn man in so einer Situation lebt, ziemlich angespannt ist, wütend, vielleicht sogar Hass aufbaut und dass man an alles andere denkt, als an Gott zu loben. Und so war das auch bei diesem Ehepaar. Sie haben sich so weit voneinander entfernt und vielleicht auch ein bisschen weiter von Gott. Wisst ihr, man sagt, dass, oder man könnte ein Bild mit der Ehe so vergleichen, dass wie ein Dreieck. Wisst ihr, wenn Gott hier oben ist und, sag mal, Mann und Frau hier sind, dann ist es selten so, entweder kommt der eine näher zu Gott, dann ist der eine aber näher zu Gott als der andere. Oder der andere ist näher zu Gott. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn beide sich zu Gott bewegen, dann ist er in ihrer Mitte und Gott ist derjenige, der dann diese Ehe noch retten kann und auch bei diesem Ehepaar. Und was passiert ist, dieses Ehepaar war am Ende und sie haben sind sich nur begegnet und sind sich ständig aus dem Weg gegangen. Und dieser Mann hat angefangen, Lobpreismusik zu Hause anzumachen. Also einfach Musik, die Gott lobt. Und die Ehefrau war so sauer, sie sagte, wie kann dieser Typ überhaupt jetzt in dieser Lage und dieser Situation Lobpreismusik zu hören? Unsere Ehe geht kaputt und ich sehe gar nichts in diesem Moment, aber er macht Lobpreismusik an. Aber was diese Frau nicht wusste, dass dieser Mann so verzweifelt und am Ende war, dass er keine andere Lösung mehr gefunden hat. Er war in dieser Situation menschlich nicht mehr in der Lage, diese Ehe zu retten. Und was er tat, er hat einfach gesagt, Gott, ich kapituliere hier, ich kann gar nicht mehr. Und so hat er diese Lobpreismusik laufen lassen, wo Gott einfach gelobt wurde. Und irgendwie sind sie dann ins Gespräch gekommen und dann hat Gott diese Ehe gerettet. Und das ist wunderbar, wunderbar, dass Gott in solchen Situationen, die uns aussichtslos scheinen, so wie in diesem Schachspiel, dass er dort eingreifen kann. Öfters habe ich auch erlebt, dass wir um des Evangeliums willen leiden müssen. Ich persönlich musste mir ziemlich viel anhören. Ich habe damals in einer Firma gearbeitet, in einer großen Firma und ich war im Handwerk, im Maschinenbau und dort habe ich dann sofort am ersten Tag gesagt, dass ich Christ bin und das ist auch ein Ratschlag, wenn jemand von euch eine neue Arbeitsstelle anfängt, schlag als erstes, legt die Bibel einfach auf euren Tisch oder wo auch immer ihr seid, dann habt ihr keine Probleme in Zukunft, weil je länger das dauert und je länger ihr euren Glauben verbergt, desto schwieriger wird es für euch dann später zu bekennen, dass ihr Christen seid. Aber sobald du den ersten Schritt tust, wirst du sehen, dass dir die Gespräche offen sind und dass du damit keine Probleme mehr haben wirst. Und dann kam mein Vorgesetzter und eine Maschine war kaputt. Die hat viele Sachen produziert. Und ich am ersten Tag musste dieses Problem lösen. Meine Arbeitskollegen wussten nicht und so weiter. Und dann stand ich da. Und dann kommt mein Chef höhnend, der sich ein bisschen aus der Bibel auskannte, hat immer wieder biblische, Bibelstellen immer sozusagen reingeschmissen, nicht nur bei mir, sondern einfach bei den Kollegen. Kennt das, einige Bibelstellen sind ja im Volksmund ziemlich beliebt. Und dann sagt er, leg doch die Hand der Maschine auf, dann wird sie vielleicht gesund und dann funktioniert sie wieder. Das habe ich natürlich persönlich genommen, habe gedacht, du kannst dich nicht gegen Gott stellen. Ich habe gesagt, das werde ich tun. Und er war weg. Ich habe es natürlich getan, aber ich kann mich noch erinnern, ich stand da und habe gesagt, Gott, ich brauche wirklich jetzt deine Hilfe. Hier ist jemand, der lacht dich aus. Und Gott gab mir eine Idee, auf die ich wahrscheinlich selber gar nicht gekommen bin. 10 Minuten später, es sind keine 10 Minuten vergangen, läuft er an dieser Maschine vorbei und guckt, dass sie funktioniert. Und dann sagt mir, was ist denn passiert? Ich habe gesagt, sie haben doch gesagt, ich soll die Hand auflegen. Ich habe gesagt, Gott hat mir geholfen. Und er war so beschämt, so sauer, und dann ist er einfach wieder weggegangen. Aber ihr seht, obwohl ich die Hand nicht draufgelegt habe, ist es doch so, dass Gott uns, oder das Bekenntnis, das wir haben, dass Gott in diesem Bekenntnis wirken kann. Und ich kann euch sagen, dass solche Situationen immer wieder in meinem und in anderen Leben vorgefallen sind. Ich möchte euch noch abschließend von einer Situation erzählen, die sich wirklich begeben hat. Und zwar hat Open Doors von dieser Situation berichtet, und wahrscheinlich ist es so ähnlich, was wir gerade in der Bibel gelesen haben aus der Apostelgeschichte. Da gab es im Kommunismus, alle Kirchen waren geschlossen und man hat Menschen verhaftet und getötet. Und dort gab es einen Mann, der heißt Dimitri. Und Dimitri und seine Familie hätten wirklich 3 Tagesmärsche bis zur nächsten Kirche machen müssen. Also sie war ganz weit entfernt, diese Kirche. Also haben sie in ihrem kleinen Haus angefangen, Andachten durchzuführen. Und die Behörden haben ihnen Prügel und so weiter und Gefängnis angedroht, aber sie haben es einfach fortgesetzt. Zuerst für die kleine Familie, aber dann wuchs es immer wieder und immer wieder, so dass er seine Arbeitsstelle verloren hatte und seine Söhne von der Schule verwiesen wurden. Aber dann ist diese kleine Gemeinde, wo er mit der Familie angefangen, auch auf 150 Personen angewachsen. Und Dimitri wurde verhaftet und 17 Jahre ins Gefängnis gebracht. Diese ganzen 17 Jahre ist er jeden Morgen aufgestanden, nach Osten gerichtet, warum auch immer, und hat seine Arme gehoben und sang Gott ein Lied. Also er sang ein Jesuslied, wie es heißt. Und seine Gefangenen, die waren so entrüstet dadurch, dass er dort irgendwelche Lieder in diesem Gefängnis singt, dass sie mit Essensresten und manchmal mit Exkrementen und allen anderen Sachen nach ihm geschmissen haben, damit er ruhig schweigt. Aber er war standhaft. Sobald er ein Blatt Papier gefunden hat oder ein Stückchen Papier, hat er den einzigen Bleistiftstimme, den er gefunden hatte, hat er dort Bibelverse aufgeschrieben oder Lieder oder irgendwelche anderen Sachen, an die er sich erinnern kann, und hat sie an einen Betonpfeiler geklebt. Und als die Wärter das gesehen hatten, waren sie natürlich ziemlich sauer und wütend. Und dann haben sie ihm Prügel verpasst, sie haben ihn geschlagen. Aber er machte weiter. Jeden Morgen sang er immer wieder sein Lied. Jedes Mal, wenn er ein Stück Papier fand, hat er wieder Bibelverse oder andere Sachen draufgeschrieben und sie draufgeklebt. Und ich sagte, eines Tages hat Gott mir ein ganz großes Blatt geschickt. Er hat nicht nur ein Ausschnitt oder ein kleines Blatt, nein, er hat ein ganzes DIN A4 Blatt gefunden. Und so hat er das Blatt vollgeschrieben, nass gemacht und einen Betonpfeiler geklebt. Und das war die Höhe des Eisberges. Und die Wärter haben gesagt, du wirst sterben. Und dann haben sie ihm gesagt, wir haben jetzt deine Frau und deine Kinder hier im Gefängnis. Und deine Frau wird von uns jetzt misshandelt und deine Söhne werden wir töten. Es sei denn, du unterschreibst uns, dass du Jesus Christus absagst. Und er war so verzweifelt in dieser aussichtslosen Situation. Er hat gesagt, ich werde es tun. Am nächsten Morgen kamen die Gefängniswärter zu ihm, haben ihm dieses Blatt Papier vorgelegt und haben gesagt, unterschreib. Und er hat gesagt, ich unterschreibe gar nichts. Sag, wie, du unterschreibst nichts? Du hattest gesagt, dass du unterschreiben wirst. Nein, was ist denn passiert, sagten sie. Er sagte, in der Nacht hat Gott mich die Stimme meiner Frau, meiner Kinder und meines Bruders hören lassen. Und ich weiß, dass sie für mich gerade beten und dass sie am Leben sind. Ich werde es nicht tun. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Und was sie dann taten, sie haben gesagt, es reicht. So haben sie ihn einfach aus der Gefängniszelle getragen, um ihn hinzurichten. Doch zu ihrem Entsetzen, als sie ihn dort rausschleppten, fingen die ganzen Wärter an, sich vor ihre Zellen zu stellen und dieses Jesuslied zu singen. Und es ist so eine große Ehrfurcht bei den Menschen entstanden, dass sie ihn einfach liegen lassen haben, und daraufhin ist Dimitri aus dem Gefängnis herausgekommen. 1500 hartgesottene Kriminelle haben ein Jesuslied gesungen. So einen großen Einfluss hatte es auf sie. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte und mir mitgeben möchte. Wenn du in solchen Situationen befindest, wo du den Glauben verkündigst, wenn es manchmal nicht so ist, dann müssen wir uns wirklich fragen, verkündige ich überhaupt den Glauben? Paulus sagt uns, wir sollen uns des Evangeliums nicht schämen, denn es ist Gottes Kraft. Und manchmal wollen wir das Evangelium verwässern und es so zurechtlegen, dass es in einem anderen passt. Aber das sagt Paulus uns nicht. Paulus sagt uns, dass die Kraft Gottes im Evangelium liegt. Oder wenn du dich, wie gesagt, gerade in einer Krankheit befindest oder in einer aussichtslosen Situation, in einer Ehe, die in die Brüche geht, vertraue Gott, dass er das tun kann. Ich weiß, das hören wir immer wieder und das sagen wir immer wieder, aber in der Praxis sieht es oft anders aus, als wir es in der Theorie kennen.